Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere mutmaßliche Helfer des nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Ist es tatsächlich ein Jahrhundertprozess zu vergleichen mit dem Stammheim-Prozess 1975? Oder wird hier eine Mörderbande politisch überhöht, wie es jemand schrieb? Was kann das Strafverfahren überhaupt leisten und was die NSU-Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern? Und welche Folgen wird der Prozess für die bundesdeutsche Gesellschaft haben? Haben wir demnächst einen anderen Verfassungsschutz? Wie sollte er aussehen? Hat der Prozess Auswirkungen auf das Zusammenleben von Migranten und Nichtmigranten? Diese Fragen möchte ich besprechen in der nächsten Dreiviertelstunde und begrüße Hilmikaya Turan, der stellvertretende Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Berlin, hier im Studio in Berlin. Hallo und schönen guten Abend. Neben ihm Gordian Meyer-Plath, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen. Hallo Herr Meyer-Plath, kommissarisch oder jetzt schon?
Kommissarisch, Frau
kommissarisch noch.
Gut. Guten Abend.
In München sitzt Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung. Sie ist NSU-Prozessbeobachterin. Hallo Frau Ramelsberger.
Guten Abend.
Und neben ihr sitzt Franz Schindler, SPD, bayerischer Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses im Münchner Landtag. Frau Ramelsberger, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Eine Mörderbande, die politisch überhöht wird. Sehen Sie das so? Wird der NSU-Prozess politisch überhöht?
Es gibt sehr viele Erwartungen an diesen Prozess und ob dieser Prozess all diesen Erwartungen entsprechen kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber dass es sich hier nur um eine Mörderbande handelt, die politisch überhöht wird, das halte ich für eine vollkommen falsche Einschätzung. Ich muss sagen, es ist ja nicht so, dass diese Menschen aus dem Nichts kamen. Es gibt ja Taten, die vor den ganzen Mordfällen aufgetreten sind. Man muss sich nur erinnern, dass die als sehr, sehr junge Menschen bereits in SA-Uniformen über die KZ-Gedenkstätte Buchenwald marschiert sind, dass sie eine Puppe von der Autobahn haben hängen lassen mit einem Schild drauf, Jude. Das sind alles Taten, die man jetzt nicht einfach nur mit einer Mörderbande ohne politischen Hintergrund in Verbindung bringt. Die hatten schon sehr, sehr klares Setting, ein politisches, und das war eben extrem rechts. Die sehen sich in einer Folge, auch gerade von Combat 88 aus Großbritannien, eine rechtsradikale Gewaltbande, die Losung ausgegeben hat, Taten statt Worte. Und das haben sie in die Tat umgesetzt.
Danke, Frau Ramelsberger. Herr Turan, als stellvertretender Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland, was erwarten Sie von diesem Prozess? Was muss da geleistet werden?
In erster Linie geht es uns nicht darum bei dem Prozess, dass bestimmte Menschen, die feige Mordattentate begangen haben, dass sie verurteilt werden, sondern uns interessiert mehr, wie sehen die Verquickungen mit staatlichen Instanzen aus. Das wäre eine Erwartung, weil heute ist es NSU, morgen wissen wir nicht, welche Organisationen eventuell noch auftreten. Es geht in erster Linie darum, aus den bisherigen Geschehnissen was zu lernen, damit man vorbeugend auch Maßnahmen ergreifen kann.
Aber glauben Sie, dass ein Strafprozess da der richtige Ort dafür ist?
Nein, dafür gibt es Kommission, aber auch Gericht wird ja Recht sprechen müssen. Aber bei der Recht sprechen geht es ja auch darum, überhaupt die Verbindungen, welche Helfer waren dahinter und wo haben sie einfach wirklich ihre Kraft geschöpft. Das ist schon, denke ich mir, schon auch eine Aufgabe des Gerichtes. Und jedenfalls ist es unsere Erwartung.
Wie sehen Sie das, Frau Ramelsberger? Sie hatten davon schon gesprochen, gerade von Seiten der Nebenkläger, der Angehörigen, der Opfer sind die Erwartungen sehr hoch. Können die denn erfüllt werden?
Ich glaube, in diesem Ausmaß nicht. Ein Gericht ist in erster Linie dazu da, die Schuld der Angeklagten festzustellen. Haben sie persönlich Schuld? Kann man es ihnen nachweisen? Gibt es Beweise? Das ist die eigentliche Aufgabe eines Gerichts. Natürlich kann ein Gericht aber auch auf die Angehörigen eingehen. Es kann sie zu Wort kommen lassen, es kann ihnen entgegenkommen, es kann auch ein Gespür entwickeln für ihre Gefühle. Aber in Wirklichkeit sind diese Gefühle eben nicht das Wichtigste bei einem Prozess. Das muss zu Enttäuschungen führen, ganz klar. Aber wenn es um Verbindungen geht, um Hintergründe, dann muss ich sagen, ist natürlich Herr Schindler der richtige Ansprechpartner. Denn die Untersuchungsausschüsse des Bundestages und der Landtage finden eigentlich sehr, sehr viel mehr diese Verwicklungen und das Versagen der Behörden und warum der Verfassungsschutz nicht frühzeitig eingegriffen hat und warum Staatsanwalten nicht sofort Durchsuchungsbefehle rausgerückt haben. Das alles ist ja vorgekommen und es gab einfach viel zu wenig Austausch zwischen Polizei, Verfassungsschutz und auch zwischen den verschiedenen Ländern. Und das, glaube ich, kann nicht das Gericht allein oder in erster Linie beantworten. Da ist die Politik dabei.
Herr Turan, der Kenan Kola, der ist ja der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. Er hat ja, bevor der Prozess überhaupt losging, schon lebenslänglich gefordert für Beate Zschäpe, obwohl noch nicht einmal die Anklage verlesen ist. Sehen Sie das auch so? Fordern Sie jetzt auch schon sozusagen gerade bei Prozessbeginn eine lebenslängliche Strafe?
Das Anliegen von Herrn Kollat war es nicht, von vornherein die Beschuldigten zu bestrafen oder bevor überhaupt Recht ausgesprochen wurde. Nein, Herr Kollat meinte natürlich, wenn letztendlich von Gericht ermittelt wird, dass die Beschuldigten auch schuldig sind, dann muss aber bitte sehr diesmal Höchststrafe auch angesetzt werden, damit ein Signal aus diesem Verfahren rausgeht, dass man mit solchen Kräften einfach mit Samthandschuhen umgehen wird, sondern dass später auch gleichgesinnte Menschen mit höheren Strafen zu rechnen haben.
Herr Schindler, wie sehen Sie das? Ist das hilfreich, schon vor Beginn des Prozesses bestimmtes Strafmaß zu fordern?
Ja, das darf man natürlich äußern. Andererseits wird sich das Gericht davon sicherlich nicht beeindrucken lassen. Das Gericht kennt den Strafrahmen, weiß, welche Strafe auszusprechen ist, dann, wenn die Punkte, die in der Anklageschrift genannt sind, nämlich nicht nur die Beteiligung, sondern die Mittäterschaft an insgesamt 10 Mordanschlägen und diversen Banküberfällen, dann gibt es nur ein mögliches Strafmaß und das braucht man gar nicht einfordern, das ergibt sich ganz einfach aus dem Gesetz.
Herr Meyer-Plath, für die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, inwiefern ist jetzt dieser Fortgang des Prozesses auch für Ihre Arbeit wichtig?
Ich glaube, der Prozess ist für die Verfassungsschützer, steht er nicht im Vordergrund. Seit Bekanntwerden des NSU ging es erst einmal darum, die Ermittlungen des GBA zu unterstützen, dann später die Untersuchungsausschüsse. Und jetzt kommen wir aktuell am meisten unserer wichtigsten Aufgabe nach, nämlich dem Verhindern des nächsten NSU. Insofern denke ich, ist dieser Prozess für uns natürlich auch wichtig, aber für die eigentliche Aufgabenerfüllung geht es schon wieder darum, nach vorne zu gucken und den nächsten NSU zu finden.
Also für Sie wären auch eher die Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in den Ländern wichtig, um auch daraus zu lernen, was haben wir früher falsch gemacht und was können wir besser machen?
Ja.
Dann hat Angela Merkel ja auch gesagt, mit dem NSU-Prozess ist es nicht zu Ende. Die politische Aufarbeitung geht weiter. Wir haben Herrn Schindler hier von der SPD als Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag. In Bayern wurden 5 der 10 Morde begangen, 3 in Nürnberg, 2 in München. Wie weit ist denn die Aufklärung gediehen, Herr Schindler, bei Ihnen?
Ja, wir sind noch nicht fertig, müssen allerdings in wenigen Monaten bereits einen Abschlussbericht vorlegen, weil dann die Legislaturperiode des Landtags endet. Und das, was wir bislang in Erfahrung gebracht haben, in insgesamt 25 Sitzungen durch die Vernehmung von mittlerweile 60 Zeugen, Anhörung von Sachverständigen, kann man, glaube ich, so zusammenfassen, da tun sich Abgründe auf. Insbesondere wenn man die Arbeit auch des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz und seine Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutzbehörden in anderen Bundesländern, aber auch im Bund betrachtet, dann fragt man sich, auch als jemand, der nicht nur Kritik üben möchte, sondern dazu neigt, mal Fakten zur Kenntnis zu nehmen, wie so etwas passieren konnte, dass über Jahre hinweg Morde passieren, auch in Bayern und speziell in Bayern 5 Morde passieren und das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz lehnt sich weitgehend zurück und sieht keine Notwendigkeit, der Sonderkommission Bosporus unterstützend zur Seite zu treten. Dann wird argumentiert, Datenschutzgründe hätten dagegen gesprochen. Das ist alles Humbug, das stimmt nicht. Man hat ganz bewusst gemauert. Die Motive dafür sind mir noch nicht ganz eingängig, aber Fakt ist es, dass das Landesamt für Verfassungsschutz, das Bayerische, nicht aktiv mitgeholfen hat, sondern mehr oder weniger Arbeitsverweigerung betrieben hat. Und ich kann es keinem übel nehmen, der diesen Umstand zum Anlass nimmt für ganz schlimme Vermutungen.
Aber was ist denn Ihre, Entschuldigung, Frau Ramelsberg, Sie wollten sich
gerade
einmischen?
Gerade dieses Bayerische Verfassungsamt ist ja wirklich von einem Stolz und einer Bedeutung und einer Selbstüberschätzung die ganzen Jahre gewesen. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass gerade aus diesem Amt immer wieder kam, also die rechte Seite, die haben wir gut im Griff, da sind wir so gut vernetzt, da wissen wir alles, ja, da brauchen Sie sich mal überhaupt keine Sorgen machen. Gerade von Journalisten kam ja auch immer wieder die Frage, gibt es denn so etwas, könnten sich terroristisch Strukturen bilden, gibt es Gewalt in der Szene, nicht nur sozusagen das typische Stiefel- und Springerstiefel-Problem, sondern halt wirklich gezielte, so wie wir es dann später gesehen haben beim NSU. Und es hieß immer, nee, keine Angst, es gibt erstens keinen Führer, keinen Intelligenten und zweitens auch nicht genügend Strukturen.
Herr Turan, ich habe ja auch mit einigen Angehörigen gesprochen, der Opfer, und es gibt auch bei den Nebenklägern, bei den Anwälten einige, die mittlerweile so ein bisschen eine Verschwörungstheorie vertreten. Also die sagen, es sind nicht nur Pannen, sondern da steckt System dahinter. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
Ich habe das auch mehrmals zur Sprache gebracht. So viele Pannen können einfach nicht nachvollzogen werden. Also natürlich können es Pannen ergeben, aber man sieht, dass es überall Pannen gegeben hat, auch besonders auch beim Verfassungsschutzsystem. Und da ist es naheliegend, dass man davon ausgeht, sind da wirklich bestimmte staatliche Instanzen, haben die eine Rolle gespielt, ist da ein bestimmtes System dahinter. Und ich neige auch dazu, allmählich daran zu glauben, dass eine bestimmte Systematik dahinter sich verbirgt. Auch nachher, später, nachdem diese Taten bekannt wurden, haben wir gesehen, es gab viele Pannen, was mit dem Vernichtung von Akten und Dokumenten auch stattgefunden hat. Und nicht nur in einem Land, Bundesland, sondern in mehreren. Dann ist es naheliegend oder verständlich, dass die Angehörigen von einem systematischen Vorgehensweise ausgehen.
Herr Meyer-Plath, wollen Sie Ihre Behörde verteidigen?
Ja, das muss ich. Ich habe großes Verständnis für Empörung, für Kopfschütteln und für verschiedenste Reaktionen auf das in der Tat Versagen der Sicherheitsbehörden in diesem Fall. Aber ich kann nur davor warnen, Verschwörungstheorien in irgendeiner Form Glauben zu schenken. Und kein Untersuchungsausschuss des Bundes und der Länder hat auch nur den geringsten Indizien dafür gefunden, dass hier Mittäter oder Ähnliches seitens der Polizei, der Justiz oder des Verfassungsschutzes da sind und dass in dem Bestreben der Aufklärung das ein oder andere Mal Akten nicht richtig kopiert, nicht vollständig waren. Das ist bei den Dingen, die so lange zurückliegen, auch natürlich verständlich, dass man sich darüber aufregt, aber dadurch jetzt irgendeine große Verschwörungstheorie zu basteln, halte ich für völlig abwegig und bringt uns überhaupt nicht weiter.
Aber diese lange Liste an Pannen, lässt die sich denn noch immer erklären?
Ja, sie lässt sich insofern erklären, als dass gerade der NSU es den Behörden ja auch wirklich sehr schwer gemacht hat, wenn man das so sagen kann. Natürlich ist die Wahl, wo begehe ich welche Straftaten, wo begehe ich die schrecklichen Morde, wo mache ich die logistischen Straftaten für die Banküberfälle, und wie verhalte ich mich innerhalb der Szene, sodass die nachrichtendienstlichen Mittel des Verfassungsschutzes ebenfalls ins Leere gelaufen sind, fast ins Leere gelaufen sind. Da sind dann so viele Behörden mit dabei, so viele Menschen über so viele Jahre. Und das sind, wenn Menschen handeln, passieren Fehler. Dass sie so tragische Konsequenzen haben wie hier, nötigt mir sehr viel Verständnis dafür auf, auch über sehr emotionale Reaktionen darauf. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass da jemand willentlich weggeguckt oder sogar mitgetan hat, das kann ich nur zurückweisen.
Herr Turan, kann Sie Herrn Meyer-Plath überzeugen?
Nein, aber ich kann einige Argumente liefern. Und zwar, meine Kenntnisstand ist, von den 127 Helfern, die bekannt sind, sind 25 V-Leute. Also Menschen, die vom Verfassungsschutzherrn auch finanziert werden, wo man allmählich auch sagt, mein Gott, wir finanzieren unsere Mördern auch noch mit über den Verfassungsschutz und über die staatlichen Instanzen. Und es ist ja nicht nur die Pannen, sondern auch die eigenen Leute, die man normalerweise für Aufklärung angeworben hat, haben ja als Helfer waren ja tätig. Und in dem Sinne Müssen wir davon ausgehen. Es gibt ja auch viele, das sind nicht nur Spekulationen, sondern es hat sich auch herausgestellt, dass bei einem Fall besonders jemand vom Verfassungsschutz auch nebenan bei einem Laden war und so weiter. Also das.
Sie meinen den Fall in Kassel?
Genau. Mhm. So, und das sind ja auch nicht irgendwelche Gerüchte, sondern das sind ja auch Sachen, die dann mittlerweile rausgekommen sind. Und deswegen, also wir. Ich versuche, Herr Meyer-Platt nicht zu überzeugen, weil er arbeitet da für den Verfassungsschutz. Würde er irgendwie sich jetzt anders sich überzeugen lassen, dann wäre er auch arbeitslos in dem Sinne. Ja? Und, ja.
Aber Herr Meyer-Platt, vielleicht kommen wir nochmal auf den Fall zu sprechen, mit dem Sie ja auch ganz direkt zu tun hatten, den V-Mann Piatto. Sie waren ja auch als Zeuge vorgeladen vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss. Piatto ist der Deckname von Carsten S., ein Neonazi, der 1992 einen Mordversuch begangen hat an einem Nigerianer, dann zu 8-jähriger Haftstrafe verurteilt wurde, hat sich aus der Haft dem Verfassungsschutz angeboten und Sie waren ja sein V-Mann-Führer. Piatto hat ja auch Hinweise gegeben auf diese drei Untergetauchten. Wissen Sie, können Sie nachvollziehen, was ist damals passiert? Warum sind zum Beispiel diese Hinweise nicht weitergegeben worden?
Vielleicht erst noch ein Wort zu den Listen, die Herr Thoran angesprochen hat. Also wer wirklich Unterstützer, Mittäter und Helfer des NSU war, das wird der Prozess ergeben. Diese Listen, wie sie entstehen, die sagen, wer kannte wen innerhalb dieser Szene und dass da auch V-Leute auftauchen, ist für mich noch in keinster Weise ein Beleg dafür, dass diese V-Leute auch nur irgendetwas von den Taten des NSU wussten. Dass man sich kennt innerhalb einer doch zahlenmäßig zum Glück kleinen Szene, ist da noch ein ganz anderer Aspekt. Die Informationen von Carsten S., übrigens der einzige V-Mann, soweit bisher bekannt ist, der auch nur irgendeinen wirklich guten Hinweis auf das, was der NSU, der damals noch nicht der NSU war, sondern die untergetauchten thüringischen Neonazis gegeben hat, die sind weitergegeben worden. Es geht letztendlich um die Frage, was ist damit geworden? Das kriegen die Untersuchungsausschüsse gerade raus. Insofern hat sich Carsten S. oder damit das Mittel V-Mann, wenn auch die meisten V-Leute, die im Umfeld aktiv waren, das nicht mitbekommen haben, konnte er wenigstens eine Spur legen. Und das halte ich dann auch wieder für einen Erfolg des Verfassungsschutzes, so sehr man darüber streiten kann, ob man jemanden mit der Vorgeschichte von Carsten S. überhaupt Informationen von ihm entgegennehmen kann. Die moralische Instanz, die das damals ja auch abgesegnet hat, Ignaz Bubis, hat natürlich Gewicht.
Würden Sie so jemanden, einen zu 8-jähriger Haftstrafe verurteilten, heute als V-Mann anwerben?
Nein, das würde meine Vorschriftenlage auch gar nicht erlauben. Die Zeit hat sich weiterentwickelt. Leute wie Carsten Schipanski waren in den 90er Jahren in der besonderen Situation der ostdeutschen Länder mit einer Bedrohungslage, wie sie damals in Deutschland völlig neu war durch den Rechtsextremismus, vielleicht ein Mittel, was man akzeptiert hat, dass man auch mit solchen Menschen zusammenarbeiten muss. Heute ist das auf Grundlage auch der Weiterentwicklung anderer nachrichtendienstlicher Mittel auch im technischen Bereich nicht mehr so notwendig. Also die Antwort ist klar, nach der heutigen Vorschriftenlage könnte jemand wie Carsten S. gar nicht mehr V-Mann sein.
Herr Schindler, Sie sind auch Jurist. Wie sehen Sie diese Angelegenheit mit den V-Leuten? Was muss sich da was ändern, wenn ja was?
Ja, ich bin der Meinung, dass wir auf den Einsatz von V-Leuten künftig hin verzichten müssen. Deshalb, weil sie mehr Schaden angerichtet haben in der Vergangenheit, als sie tatsächlich genutzt haben. Es ist ja nicht so, dass V-Leute einfach nur Informationen abgegriffen und dann brav abgeliefert haben, sondern es war ja in vielen Fällen offensichtlich so, dass mit Duldung der jeweiligen V-Mann-Führer V-Leute maßgeblichen Einfluss auf die zu beobachtende Szene genommen haben. Und ich darf daran erinnern, es ist schon mal ein NPD-Verbotsverfahren deshalb gescheitert, weil die Innenminister sich geweigert haben, mitzuteilen, was von dem, was als NPD-Aktivität aufgelistet worden ist, originär NPD ist und was von V-Leuten stammt. Also ich meine, mit diesem System, das immerhin auch diese 10 Mordanschläge in Deutschland nicht verhindern konnte, kann man keinen Staat machen. Und es gab nie eine Rechtfertigung dafür, jemanden wie diesen Carsten S. einzusetzen, auch nicht vor 20 Jahren, heute ohnehin nicht. Ich hoffe, dass wir nicht in wenigen Jahren die Erfahrung machen müssen, dass man sich wiederum nicht um Vorschriften geschert hat, wie man es offensichtlich damals auch nicht gemacht hat.
Sehen Sie das ähnlich, Frau Ramesberger?
Ja, ich finde schon sehr kühn, was Herr Meyer-Plater sagt, von wegen, es sei ein Erfolg des Verfassungsschutzes gewesen, dass dieser Mann doch ein paar Hinweise gegeben hat. Also erstens hat es der Verfassungsschutz ja nicht geschafft, diese Hinweise wenigstens weiterzugeben, oder sie sind versandet. Sie sind auf jeden Fall nicht dorthin gekommen, wo man überhaupt etwas damit hätte machen können. Und man darf ja nicht vergessen, es gab ja noch einen anderen wichtigen V-Mann, Timo Brandt, der den Thüringer Heimatschutz aufgebaut hat, und zwar mit staatlichem Geld. Und in diesem Thüringer Heimatschutz haben sich die ganzen Jungs getummelt. Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate Zschäpe, das war ja sozusagen ihr Jugendverein, ja, so wie andere zu den Pfadfindern gehen oder in die KSJ, so waren die im Thüringer Heimatschutz. Und dort sind sie auch radikalisiert worden, und es wird ein großes Problem sein, auch in diesem Prozess, weil da werden die Verteidiger natürlich drauf anspringen und sagen, ja, hat denn dieser Staat überhaupt erst den Heimatschutz möglich gemacht? Hat der, die jetzt angeklagte Beate Zschäpe, radikalisiert? Ist möglicherweise der Staat mit Schuld, und ist das deswegen ein Schuldminderungsgrund für Frau Zschäpe selber?
Das heißt, Sie rechnen damit, dass das eine Strategie der Zschäpe-Anwälte und der anderen Anwälte sein könnte, darauf abzustellen?
Auf jeden Fall. Die V-Männer werden ein ganz wichtiger Punkt sein in diesem Prozess und inwieweit sie diese Leute radikalisiert haben.
Herr Meyer-Plath dazu?
Also ich habe auch wieder großes Verständnis dafür, dass man das mit diesen V-Leuten irgendwie abstoßend findet, aber wir laufen hier Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aus zwei Gründen. Das eine ist, was ein V-Mann nicht festgestellt hat, ihm jetzt sozusagen vorzuwerfen, ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, die Messbarkeit des Erfolges von V-Leuten, die vielen Dinge, die sie erfolgreich berichten und die dann natürlich nicht vom Verfassungsschutz selbst, sondern insbesondere von der Polizei umgesetzt werden, ist natürlich auch schwer zu schreiben, weil man mit diesen Dingen nicht öffentlich umgehen kann, um den weiteren Einsatz des V-Manns zu gefährden. Aber ich glaube, das Grundproblem in der Diskussion ist die Frage, was ist eigentlich ein V-Mann? Ich nehme auch den Äußerungen der beiden Kollegen aus München, dass das sowas wie der verlängerte Arm des Staates ist, dass diese Menschen das tun, was der Staat, der Verfassungsschutz, sein V-Fünftler von ihnen verlangt. Ich möchte das gerne noch zu Ende sprechen. Ich habe den Eindruck, dass es heißt, aha, Tino Brandt baut den Thüringer Heimatschutz auf oder Ähnliches. V-Leute sind Extremisten, die ihre Erkenntnisse verhökern. Sie tun nicht das. Wenn also ein V-Mann-Führer sagt, lass das bitte oder mach das anders, das hat die nicht zu interessieren. Das sind Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, in der Regel ist es Kohle, ihre Kameraden verraten.
Aber darum sollte geht man denen so viel Geld geben? Tino Brandt hat 200.000 Mark bekommen.
Ja, diese Summe, Frau van Laak, hat nur Sinn, wenn Sie es in einen zeitlichen Rahmen setzen, über wie viele Jahre.
10 Jahre, das ist auch viel Geld.
Ja, das ist aber wieder im Auge des Betrachters, was die Informationen dann wert sind.
Sie denn so?
Das kommt ganz nach Leistung an. Also ich bin sehr dafür, dass man das sehr gut kontrolliert, dass man das auch sehr gut nachweisen kann, gerade eben auch eine leistungsgerechte Honorierung für bestimmte Informationen. Ob das bei Tino Brandt der Fall war, kann ich nicht ermessen. Das war nicht jemand, der in meinem Zuständigkeitsbereich war. Aber wenn Sie etwa die Summen angehen, die an den schon angesprochenen Carsten S. angehen, so waren diese Informationen jede Mark damals noch wert.
Aber wie, denken Sie, kann das denn im Prozess dann laufen, Herr Meyer-Plath, wenn die Strategie lautet, das ist erst aufgebaut worden durch den Staat der NSU?
Also wie das im Prozess laufen wird, kann ich nicht sagen. Ich kenne es ja nur aus dem ersten NPD-Verbotsverfahren, wo das eben eine solche Rolle spielt und wo meines Erachtens nach auch die Rolle des V-Manns nicht richtig gesehen wurde, diese Staatsferne. Denn wenn das alles Befehlsempfänger des Staates gewesen wäre, hätte man die NPD ja damals laut Vorstandsbeschluss auflösen können. Ich überzeichne ein wenig. Aber das zeigt nochmal, dass eben auch bei der juristischen Auseinandersetzung, wenn es um V-Leute geht, das Bild, was ist eigentlich ein V-Mann, ganz klar sein muss.
Aber das Bild war mit Verlaub noch nie so klar wie seit im Bekanntwerden der NSU-Morde und der Tätigkeit der Untersuchungsausschüsse. Und die Grundsatzfrage stellt sich doch, ob sich dieser Staat mit solchen Leuten gemein machen darf oder ob er es nicht darf. Und ich bin der Meinung, er darf es nicht.
Er macht sich nicht gemein,
doch,
Herr Abgeordneter.
Er
kauft Ihre Informationen.
Nein, er kauft nicht nur Ihre Informationen, sondern wir haben mehrere Beispiele, wie ich meine, können wir nachweisen, dass es fast eine Art von Kumpanei gibt zwischen dem einen oder anderen V-Mann-Führer und seinem oder seinen V-Leuten. Und dass Informationen halt nicht an die richtigen Stellen weitergegeben werden. Und dass V-Leute einen Auftrag bekommen, Strukturen erst aufzubauen, Thule-Netzwerk zum Beispiel. Und dafür gibt es keine Rechtfertigung, zumal auch keine Erfolge aufgewiesen werden können. Ich glaube nicht, dass wir irgendjemandem erklären können, dass wir an diesem System festhalten müssen. Es geht hier nicht darum, das Kind mit dem Bad auszuschütten, sondern es geht darum, elementare rechtsstaatlichen Grundsätzen wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Und die vertragen sich nicht mit dem Einsatz V-Leuten dieser Art.
Herr Turan dazu?
Ja, also ich teile die Meinung von beiden Vorrednern, von Schindler und Frau Rammelsberger. Letztendlich, Resultate sind auf dem Tisch, Ergebnisse stehen und es hat sich gezeigt, dass nicht Verfassungsschutz die V-Leute benutzt hat für eigene Zwecke, sondern das Gegenteil der Fall war. Und auch am NSU haben wir das nochmal gesehen. Letztendlich kam erst an einem bestimmten Punkt alles raus und da halt haben diese V-Leute, auch wenn sie gesagt haben, die haben wertvolle Informationen geliefert, letztendlich gar nichts dazu beigetragen. Höchstens, das wird sich dann noch herausstellen, Hilfestellungen gegeben, damit jahrelang, Jahrzehnte diese Morde auch wirklich geschehen konnten.
Sie hören die Sendung zur Diskussion, die Spur der braunen Gewalt, der NSU-Prozess und seine möglichen Konsequenzen. Es diskutieren Hilmi Kaya Turan, stellvertretender Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gordian Meyer-Plath, der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen, Annette Rammelsberger, Süddeutsche Zeitung, und Franz Schindler, er sitzt für die SPD im Bayerischen Landtag, ist Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses. Herr Meyer-Plath, V-Leute ja oder nein? In der Diskussion um eine Reform des Verfassungsschutzes heißt es doch jetzt auch von Seiten zum Teil der Landesämter für Verfassungsschutz, wir wollen versuchen, die V-Leute durch verdeckte Ermittler zu ersetzen. Ist das richtig? Ist das hilfreich? Ist das besser als V-Leute?
Also die Diskussion gibt es und ähnlich wie der V-Mann ist eben auch der verdeckte Ermittler oder Undercover-Agent, wie es noch etwas undeutsch sogar in den deutschen Gesetzen heißt, ein Mittel, was der Gesetzgeber dem Verfassungsschutz in die Hand gegeben hat. Ich habe mit dem Mittel ehrlich gesagt etwas Probleme, denn ich glaube, das Bild, was hier, auch wenn es etwas unscharf und schief ist, gezeichnet wird, der V-Mann als der verlängerte Arm sozusagen, ja, das wäre mit dem verdeckten Ermittler ja dann echt. Dann wäre es ja wirklich ein Beamter, der sich in der Szene etablieren muss, der dort sozusagen ja auch Anerkennung finden muss, um wertvolle Informationen zu liefern. Und dann ist das Bild, was ja insbesondere auch in linksextremistischen Kreisen vorherrscht, naja, der Faschismus ist doch letztendlich nur etwas, was staatliches Handeln ausmacht, dann haben wir genau diese Klischees auf dem Tisch. Also ich kann davon warnen, es ist eine Ultima Ratio, der Gesetzgeber sieht es vor. Ich kann es im Rechtsextremismus aktuell nicht wirklich Einsatzmöglichkeiten dafür erkennen.
Was für eine Reform des Verfassungsschutzes brauchen wir denn? Ich habe das Gefühl, diese großen Schreie vor einem Jahr noch, wir legen einige Landesämter zusammen, ist dann auf Kritik gestoßen in den Ländern selber. Bekommen wir überhaupt noch eine Reform? Und wenn ja, wie sieht die aus? Wie muss ein moderner Verfassungsschutz aussehen, Herr Meyer-Plath?
Ich denke, dass sich viel in der Diskussion über NSU und auch in den Untersuchungsausschüssen darum dreht, dass wir dürfen nicht den Fehler machen, die Welt der Sicherheitsbehörden in den späten 90ern jetzt zu kritisieren und Veränderungsschritte zu fordern. Der Verfassungsschutz und die Polizei, die gesamte Sicherheitsarchitektur Deutschlands, hat sich insbesondere nach den Anschlägen des 11. September ja schon sehr weiterentwickelt. Das war, wenn man so will, auf diesem Bereich berechnet Fluch und Segen zugleich. Segen, weil das Verhältnis gerade von Polizei zu Verfassungsschutz, aber auch von Bund und Ländern sich da schon elementar verbessert hat. Fluch, weil in der Tat in den nächsten Jahren der Blick auf den Rechtsextremismus im Vergleich zum islamistischen Dschihadismus in den Hintergrund getreten ist. Nun geht es darum, das, was man insbesondere für die Bekämpfung des militanten Islamismus eingerichtet hat, auch für den Bereich Rechtsextremismus, auch in der Mentalität der Sicherheitsbehörden so zu verankern. Die Bedrohungslage, kann man nicht sagen, das eine ist sozusagen Champions League und das andere nur Kreisklasse. Die Bedrohungsklasse ist absolut gleichzusetzen. Und deswegen sind die Dinge, die eingerichtet wurden, eben gerade auch das gemeinsame Abwehrzentrum, genau die richtigen Schritte.
Und das reicht dann?
Es wird zumindest die Chance erhöhen, dass wir einen nächsten NSU rechtzeitig erkennen und verhindern. Dass sich irgendjemand hinstellt, Frau Ramelsberg hat das angesprochen und breitbeinig sagt, jetzt können wir alles verhindern, das wird auch dann nicht der Fall sein. Es kann mir immer noch Tätergruppen vorstellen, die, wenn sie geschickt agieren, unter dem Radar von allen nachrichtendienstlichen Mitteln und auch von polizeilichen Mitteln durchsegeln und schreckliche Straftaten begehen. Die Chance wird dadurch aber erheblich eingeschränkt, wenn Bund und Länder und Polizei und Verfassungsschutz den Weg weitergehen, der seit 9/11 bereits erfolgreich beschritten wurde.
Frau Ramelsberger, Herr Schindler, brauchen wir einen Verfassungsschutz und wenn ja, was für einen?
Auf jeden Fall brauchen wir nicht diese Kleinstaaterei, die sich in den letzten 10 Jahren möglicherweise ein wenig verbessert hat durch dieses gemeinsame Abwehrzentrum in Berlin. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, es gibt weiterhin 15 verschiedene Verfassungsschutzbehörden, es gibt 15 verschiedene Landespolizeibehörden, es gibt einen Bundesverfassungsschutz, es gibt ein BKA. Diese alle wollen zusammenarbeiten, sollen zusammenarbeiten, tun es aber natürlich nicht wirklich, weil jeder auf sich guckt, weil jeder den eigenen Hut aufhaben will und weil natürlich gerade im Verfassungsschutzwesen eben die Geheimniskrämerei sozusagen also eigentlich das Zentrum des Arbeitens ist. Man will eben nichts weitergeben, weil alles sehr geheimnisvoll ist, weil man seine V-Leute selber führt, weil man eben durchaus, und ich sage jetzt mal, V-Leute an sich sind ein Problem. Ich bin aber mir nicht ganz sicher, so wie Herr Schindler, ob man wirklich ohne sie auskommt. Und ich halte auch, wie Herr Meyer-Plath, verdeckte Ermittler nicht wirklich für die Lösung des Problems, denn rein aus praktischen Gründen nicht. Wenn man sich überlegt, solche Strukturen wachsen, da sind Leute über Jahre drin. Einen Beamten so abzuschotten von seiner Familie, von seinen Freunden und den über Jahre in der Szene drin zu lassen als Beamten, halte ich für extrem schwierig und aufwendig. Aber was wirklich wichtig ist, ist diese bessere Zusammenarbeit und ich finde eben auch diese Winz-Verfassungsschutzämter, wie zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt, wo irgendwie ein paar Dutzend Leute arbeiten, das kann man sich nicht leisten.
Aber wenn wir jetzt mehrere Landesämter für Verfassungsschutz zusammenlegen, haben wir das Problem der parlamentarischen Kontrolle. Welches Landesparlament ist dann zuständig, oder?
Es gibt doch parlamentarische Kontrollkommissionen, die ja jetzt schon die einzelnen Parlamente vertreten. Es spricht doch gar nichts dagegen, mehrere parlamentarische Kontrollkommissionen aus den Ländern zusammentagen zu lassen. Also was im Bund funktioniert, nämlich die Leute aus den verschiedensten Ländern dorthin zu holen, das müsste doch auch aus den Ländern gehen. Das sehe ich überhaupt nicht als praktisches Problem.
Herr Meyer-Plath, warum muss es einen eigenen sächsischen Verfassungsschutz geben? Warum nicht einen MDR-Verfassungsschutz, so wie die Rundfunkanstalt zum Beispiel?
Also zunächst höre ich Frau Ramelsberger gerne zu und lese gerne, was sie schreibt. Aber an einem Punkt muss ich wirklich widersprechen, dass die nicht zusammenarbeiten wollen, ist Unsinn. Sie müssen zusammenarbeiten und sie tun das auch gerne. Ich halte es ehrlich gesagt für einen Vorteil, dass es Landesbehörden für Verfassungsschutz und auch in Sachsen gibt. Ob man diese Landesbehörden richtig ausstattet, dass sie auch tatsächlich sinnvoll arbeiten können, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Und ob es in bestimmten Bereichen Zusammenlegungen sinnvoll sein können, dem will ich auch überhaupt nicht widersprechen. Aber Extremismus, Frau Ramelsberger hat es angedeutet, entsteht sehr lokal. Und da brauche ich lokale Fachkenntnis darüber. Und dass von einer Zentralstelle in Köln mir die Lage in der Lausitz oder im Osterzgebirge erklären zu lassen, wird nicht funktionieren. Insbesondere auch, solange wir Polizei auch föderal organisieren. Die Ansprechpartner müssen sich auf lokaler Ebene begegnen und vertrauen. Das gehört ja auch zum Zusammenarbeiten wollen und gerade auch für die Prävention. Prävention ist eine lokale Angelegenheit und da muss man sich gegenseitig kennen, vertrauen und schätzen. Dann kann das so ineinander greifen, wie ich mir das vorstelle und wie das in Brandenburg und Sachsen auch funktioniert.
Herr Schindler, wären Sie bereit, den bayerischen Verfassungsschutz aufzugeben?
Und das ist nicht meine vorrangige Sorge, sondern ich meine, man muss das Problem etwas grundsätzlicher angehen. Ich hielte es für einen Treppenwitz der Geschichte, wenn ausgerechnet die Behörden, die bei der Beobachtung des Rechtsextremismus kläglich versagt haben, die nicht mitgeholfen haben, dass 10 Mordanschläge in Bayern, in Deutschland aufgedeckt werden können, wenn ausgerechnet diese Behörden, also die 16 angesprochenen Landesämter für Verfassungsschutz, nun mehr Kompetenzen bekommen sollten und quasi als Sieger aus der ganzen politischen Diskussion herausgehen würden. Das hielte ich für einen Treppenwitz. Wir müssen viel grundsätzlicher anfassen und fragen, was können und müssen denn heutzutage Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden sein? Können es die gleichen sein wie vor 20, 30, 40 Jahren? Oder muss man heutzutage nicht auch anderen Sachverstand mobilisieren, um extremistische Tendenzen in dieser Gesellschaft zu beobachten und zu analysieren auch. Und muss man das Verfassungsschützern in Behörden überlassen? Ich bin der Meinung, da muss man ganz anders denken. Man kann den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der Würde des Einzelnen und der Aufgabe des Staates, die immer zu achten und zu schützen, das kann ich nicht verbeamteten Verfassungsschützern überlassen. Das ist natürlich Aufgabe der Gesamtgesellschaft, und Verfassungsschutzbehörden können immer nur eine Hilfsaufgabe dabei haben, aber sonst auch gar nichts. Und sie müssen stärker kontrolliert werden und müssen auch bereit sein, ihre Mentalität zu verändern. Schließlich haben die Verfassungsschutzbehörden seit 1949/50 auch eine bestimmte Geschichte, haben eine Tradition, haben eine Mentalität, die dringend verändert werden muss durch eine Vielzahl von Maßnahmen. Aber man muss sie jetzt nicht auch noch stärken.
Herr Hilmi Kayaturan, wenn es nach Ihnen ginge, was hätten wir denn für einen Verfassungsschutz in Deutschland?
Zurzeit haben wir jedenfalls einen Verfassungsschutz, was ein Konstrukt von Kaltenkriegszeiten ist. Und deswegen weiß ich nicht, also einige sagen ja, Reformbedarf existiert es, aber ob es überhaupt reformfähig ist, da hätte ich meine Bedenken. Weil, wie Herr Schindler darauf gesagt hat, diese ganze Mentalität, was gewachsen ist seit Zeiten des Kalten Krieges, kann einfach nicht jetzt abgelegt werden. Und warum möchte man Verfassung schützen? Auch sogar Grundgesetz von Deutschland. Also Verfassung ist ja die ersten 19 Artikeln, ist bedacht, die Bürger zu schützen. Und wir brauchen mehr Bürgerschutz anstatt Verfassungsschutz. Und das ist bis jetzt kläglich gescheitert. Deswegen muss über ein neues Konstrukt nachgedacht werden. Und da sind bestimmt noch Politik und Spezialisten, die bessere Beiträge dazu leisten können.
Herr Meyer-Plath, wie sehen Sie das aus der Innensicht? Gibt es denn, sind die Verfassungsschützer bereit, auch anders zu denken, neu zu denken? Oder gibt es da jetzt so eine Abwehr, so nach dem Motto, alle schlagen auf uns ein und jetzt schotten wir uns noch mehr ab? Wie schätzen Sie das ein aus Ihrer Innensicht als Verfassungsschützer?
Also ich sehe das gar nicht so schwarz, wie das meine Mitdiskutanten sehen. Ich glaube, Herr Schindler meint es nicht so. Ich finde das Bild von den Siegern und den Besiegten in dem Zusammenhang für völlig unangebracht. Ich bin da ganz bei Herrn Schindler bei der Frage. Natürlich ist der Verfassungsschutz nicht der Akteur, der uns hilft, Extremismus in Deutschland nachhaltig zu besiegen und zu bekämpfen erfolgreich. Er kann völlig richtig nur die entscheidenden Hinweise geben, damit andere Behörden und insbesondere die Zivilgesellschaft diese wichtige Aufgabe wahrnehmen können. Die Mentalität der Mitarbeiter im Verfassungsschutz, ich glaube, auch hier arbeiten wir mit vielen Klischees, wenn ich auch die Diskussion jetzt hier verfolge. Kalter Krieg ist da, glaube ich, ein Bild, was da überhaupt nicht mehr passt. Die Generation, der ich angehöre, hat insbesondere in den 90er Jahren, gerade in den neuen Ländern, zum Verfassungsschutz gefunden, um das Hauptproblem der neuen Länder in dem Bereich, den Rechtsextremismus erfolgreich zu bekämpfen. Da ein Mentalitätswandel ist sicherlich in dem Bereich zu sagen, was die Zusammenarbeit angeht. Da habe ich wirklich Anfang der 90er noch miterlebt, wo man sagt, also die Polizei, denen kann man ja überhaupt nichts sagen, und umgekehrt den Schlapphüten, denen dürfen wir auch nichts sagen. Darüber sind wir aber weit, weit hinaus, und ich bin da sehr optimistisch.
Ich würde Herrn Meyer-Plath da wirklich ganz gerne unterstützen. Ich war ja an allen 10 Tatorten, die der NSU aufgesucht und heimgesucht hat. Und mir ist aufgefallen, dass an vielen Tatorten dieses Bewusstsein gar nicht da ist. Also es ist nicht nur der Verfassungsschutz dafür zuständig, dass unsere Verfassung und unsere Demokratie geschützt werden, sondern es geht schon auch um die Menschen. Wenn ich zum Beispiel in Rostock sehe, genau dort, wo der Herr Turgut erschossen worden ist, dass auf dem Pflaster immer noch steht HH Dönermord und das nicht entfernt wird, dass daneben Graffitis sind mit lachenden Gesichtern, die nicht entfernt werden, dass ich auch in München sehe, wo 2 Menschen erschossen worden sind, dass es auch heute noch keine einzige Erinnerungstafel gibt, dann muss ich schon sagen, man nimmt sich das offensichtlich doch nicht so ins Zentrum dessen, was einen bewegt oder was auch die Demokratie bewegen sollte. Ich glaube, dass dieses Wort Dönermordserie, dass sich das so stark eingegraben hat, dass es immer noch nicht ganz klar ist, die waren überall und sie haben uns überall angegriffen, uns, die Demokratie, die Menschen, die diese Demokratie schätzen. Und ich möchte diesen Schutz der Demokratie und dieses sich berühren lassen von dem Ganzen nicht nur dem Verfassungsschutz überlassen.
Das heißt aber auch, der Nährboden für eine wie immer geartete rechtsterroristische Organisation ist nach wie vor da. Und wenn man sich anguckt von Studien zu rechtsextremen Einstellungen in Deutschland, muss man immer wieder erschrecken. Zum Beispiel die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, vor kurzem veröffentlicht. Danach ist jeder vierte Befragte ausländerfeindlich. Speziell in Ostdeutschland steigt ja die Zahl derer stark an, die über ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild verfügen. Liegt jetzt bei knapp 16%. Und was mich besonders besorgt hat, es ist jetzt die junge Generation, also die jungen Männer zwischen 14 und 30, die eher diese rechtsautoritäre Diktatur befürworten. Also ist das was, was wir auf jeden Fall auch immer mit in den Blick nehmen müssen und nicht vergessen dürfen, wenn wir über den NSU berichten. Wie sehen Sie das?
Wem wundert es eigentlich? Sehen Sie einfach Alltag in Deutschland sich an? Medienlandschaft oder Politiker, wenn es um Wahlen geht, auch wenn es nicht um Wahlen geht. Jeder, der sich irgendwie profilieren, sehr schnell profilieren möchte, nimmt einfach bestimmte Minderheiten hier innerhalb der Gesellschaft als Objekt und bedient sich daran und wird Millionär. Das gilt nicht nur für Deutsche, sondern auch für Teile der dieser Minderheiten. Es gibt Menschen, denen werden, es fehlt nur noch dieses rote Teppich, was man wirklich, wie nennt man das, zur Verfügung stellt. So wissen manche Menschen wie Saracen, der letztens auch von einem UN-Kommission als Rassisten dann auch.
Thilo Sarrazin.
Thilo Sarrazin, genau. Diese Menschen werden immer wie, werden alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Wem wundert es, dass dann viele Jugendliche wirklich die Menschen hier aus anderen Kulturen als eine Gefahr oder als Nutznießer sehen und dann fremdenfeindliche Einstellungen haben? In erster Linie muss man in Politik, Medien sich selber mal überprüfen, was trägt man selber dazu bei. Inwieweit die Gefahr besteht, Deutschland ruft bestimmte Geister wieder an, die man wirklich sehr schwer wieder los wird. Dieses Gefahr nicht erkannt. Deutschland hat ein Rassismusproblem.
Aber haben Sie nicht das Gefühl, Herr Turan, durch diesen NSU-Schock haben wirklich alle innegehalten und sich selber auch überlegt, was habe ich da gemacht? Also wir Journalisten hoffe ich doch genauso wie alle anderen, die auch verantwortlich sind. Oder empfinden Sie das gar nicht so?
Also ich hoffe es, aber die Zeichen dafür sehe ich noch nicht. Also, dass ein Umdenkprozess stattgefunden hat, das ist noch nicht erkennbar. Es ist natürlich zurzeit, sehen sich einige Kräfte gedrängt, weil eben NSU-Morde sehr etwas ist, was man ja, wo Empörung hervorgerufen wird. Aber ob man daraus dann auch die Lehren sieht, und darauf kommt es an, Medien, Politiker, das wird sich zeigen. Wir hoffen es sehr. Aber die Reaktion bis jetzt bestätigt dieses nicht.
Das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich wirklich sagen. Also wir haben die ganzen, ja, die letzten Jahrzehnte haben wir immer über Rechtsradikalismus geschrieben. Wir haben wirklich von der Sächsischen Schweiz bis nach Usedom haben wir Reportagen geschrieben. Wir haben dieses Thema, obwohl es keiner wirklich lesen will, immer wieder groß ins Blatt gehoben. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass die Medien das Thema nicht sehen. Das stimmt einfach nicht.
Aber richtig ist schon, dass Deutschland, auch Deutschland, ein Rassismusproblem hat. Und dass dieses Problem mitnichten gelöst ist, wird durch die Arbeit der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse oder durch den Strafprozess gegen das NSU-Trio. Sondern dass es eine Aufgabe ist, die auch die nächste Generation beschäftigen wird. Und damit muss in den Familien, in den Schulen, in den Vereinen begonnen werden, ernsthaft. Weil es ja erschreckend war, jetzt mitzuerleben, wie nach Bekanntwerden der Zusammenhänge Rechtsextremisten wieder aufgetreten sind, noch dreister als vorher. Das zeigt die Größe der Aufgabe.
Vielen Dank an meine Diskutanten hier in Berlin und in München. Hier im Deutschlandfunk folgen jetzt die Nachrichten und danach die Sendung aus Religion und Gesellschaft.